Motivation und Disziplin. Begriffe, die uns ständig unterkommen, wenn es darum geht, Aufgaben zu erfüllen, Dinge durchzuziehen und Ziele zu erreichen. Auch im Spitzensport sind diese Schlagwörter ständige Begleiter, so wie bei meinem Gast Horst Leitner. Er wird uns heute hinter die Kulissen des Profisports mitnehmen. Es geht also um Siege und Niederlagen, den Glauben an sich selbst, Loyalität und Freundschaft und um eine mehr oder weniger überraschend gewonnene Meisterschaft. Viel Spaß beim Zuhören. Grüß euch und herzlich willkommen zur neuen Episode von Weights and Coffee. Heute, wie gesagt, mit einem sehr besonderen Gast, dem Horst Leitner, einem meiner besten Freunde. Seines Zeichens Basketballtrainer. Er hat die Oberwart Gunners als Trainer in der Bundesliga gecoacht von, hilf mir schnell, Horstl.
18.
Von 2018 weg bis letztes Jahr im Mai und hat sich da seinen Abgang damals mit dem Meistertitel gekrönt. Ja, also wir haben heute einen Gast da sitzen, der aus dem Spitzensport kommt, da ja gewohnt ist, mit Motivation und Disziplin regelmäßig zu tun zu haben. Und auch wir beide haben uns ja da eigentlich schon sehr viel damit beschäftigt, weil auch ich ja für den Verein tätig war und noch bin und wir da eigentlich schon stundenlange Diskussionen geführt haben zu diesem Thema. Wir sollten eigentlich für den Podcast ziemlich gut vorbereitet sein, ne?
Ja, so gut man halt vorbereitet sein kann in vielen Dingen im Leben.
Ja, genau. Also, warum haben wir uns genau dieses Thema ausgesucht?
Ich denke, das ist einfach, so wie du mal am Anfang, bevor wir mit dem Thema begonnen haben zum Diskutieren, jeder Sportler oder jeder, der in seinem Feld über gewisse Qualität hinaus wächst und damit auch wahrscheinlich Aufmerksamkeit auf sich zieht, hat es mit einer gewissen Form von Disziplin zu tun, die sie an den Tag legen, diejenigen, die das erreichen. Und ich glaube, darum sind wir oft am Ende vom Tag, sitzen wir jetzt hier, weil ähnlich wie bei dir halt, der in seinen Bereichen dementsprechend das Umfeld outperformt, diskutieren wir das immer wieder.
Ja, ich glaube, es ist auch, wenn man jetzt so Social Media betrachtet, sieht man immer wieder so Motivationsvideos und diverse Gurus. Und für mich stellt sich dann oft die Frage, was ist eigentlich jetzt wirklich wichtiger oder was ist was? Motivation, Disziplin, da geistern sehr viele Begriffe durch die Gegend. Und ich glaube, dass da manche Dinge oft ein bisschen fehlinterpretiert werden und auch von der Wichtigkeit her vielleicht überschätzt werden. Ja, also Motivation ist zum Beispiel, was das halt ich für relativ überschätzt. Wie siehst du das?
Ich glaube generell, dass es Motivation, ich glaube, da ist oft wichtig, dass wir die Begriffe definieren, was wir verstehen unter was. Es gibt ja offizielle Definitionen und dann gibt es halt diese Situation, was jeder für sich selbst damit definiert. Motivation ist lieb, schön und gut, aber das ist ein kleiner Hund auch, der ist auch lieb und ist auch gut, aber du würdest ihn trotzdem dann nicht einsetzen, um eine Schafherde zu hüten, sondern du musst ihn anlernen. Und Motivation ist nichts anderes wie der Startpunkt für etwas, aber ohne Disziplin und die Hingabe, Dinge umzusetzen, wird es nichts. Also ich glaube, das allererste in jedem Bereich. Ich glaube gar nicht, dass es wichtig ist, ob das Sport ist, ist, dass du eine Vision von dem selbst hast, wo du hin willst, wo du sein willst, wer du sein willst, was du erreichen willst. Und mit dem startet alles. Das ist dann wahrscheinlich ein Teil dieser Motivation. Aber da kommt der ganze Weg schon dazu, den du da auch anfängst abzubilden im Kopf. Und der hat dann nichts mit Motivation mehr zu tun.
Ja, das ist ganz interessant. Es geht nämlich nicht sehr überraschend, aber es geht eh sehr in die Richtung, so wie ich das auch sehe. Ich habe mir da trotzdem mal so Definitionen rausgesucht und natürlich bei Wikipedia nachgeschaut. Was steht da bei Motivation? Motivation bezeichnet die Bereitschaft von Menschen zu einem bestimmten Verhalten. Sie wird von einer Vielzahl von inneren und äußeren Faktoren bestimmt und umfasst beim Menschen die Gesamtheit aller Motive und Beweggründe, die zum Handeln führen und das auf emotionale und neuronale Aktivitäten zurückzuführende Streben nach Ziel oder wünschenswerten Zielobjekten. Ich finde, auch in der Definition kann man das so ein bisschen rauslesen, das, was du auch gesagt hast, dass Motivation so ein bisschen einen Start darstellt. Den ersten Antrieb, um quasi in Bewegung zu kommen und sich auf etwas zuzubewegen, quasi die ersten Schritte auf einen Weg zu gehen. Aber so wie du auch gesagt hast, ich sehe das auch so, dass diesen Weg dann weiterzugehen mit Motivation dann nicht mehr allzu viel zu tun hat. Und da kommen wir dann halt eher in den Bereich Disziplin. Da habe ich natürlich auch wieder Definition rausgesucht, steht, die Disziplin ist das Beherrschen des eigenen Willens, der eigenen Gefühle und Neigungen, um etwas zu erreichen. Ja, und das ist eigentlich kurz und knapp, finde ich, relativ gut dargestellt, weil da geht es auch in der Definition um das Erreichen. Das heißt, der ganze Weg. In der Motivation haben wir quasi auch in der Definition stehen gehabt, den Antrieb und den Start. Und ja, wenn man das aus dem Blickwinkel anschaut, trifft es das eigentlich ganz gut, wie ich das selber auch sehe. Also Disziplin ist für mich immer übergeordnet, wenn ich das Ziel wirklich erreichen will. Mit Motivation allein begebe ich mich nur mal auf den Weg. Ja, wir kennen diese Begriffe natürlich jetzt im Hinblick auf diverseste Zielsetzungen anwenden, wie wir schon gesagt haben, von Neujahrsvorsätzen über Ziele, die man sich beruflich, privat setzt, über ja, sportliche Ziele. Und in dem letzten Kontext, in den sportlichen Zielen, haben wir ja viel drüber gesprochen, weil, wie schon gesagt, du ja Bundesliga-Trainer bist, ich bei dem Verein ja, Physiotherapeut, Athletiktrainer bin und durch unsere langjährige Zusammenarbeit, die ja eigentlich schon in der U16 damals begonnen hat, wie du dort als Nachwuchstrainer angefangen hast, haben wir uns auch viel mit diesen Dingen beschäftigt. Wie führt man Team? Was sind für Charaktere notwendig? Was für Eigenschaften sind wichtig? Wie kann man diese Eigenschaften rauskitzeln, fördern, verstärken, was auch immer? Gib uns da ein bisschen Einblick, was so deine Gedanken den Bezug sind.
Ich glaube, wenn man das, was du jetzt alles gesagt hast, in einen Kontext bringen will, der einfach verständlich für jedermann ist. Und ich habe ja viele Trainerkollegen, mit denen ich ja diskutiere über das Thema, was ist das, was es jetzt braucht, wie verändert sich Gesellschaft und wie verändert sich das auch beim Sport, was die Talente anbelangt. Und man hat ja das Gefühl als Trainer momentan, in allen Sportarten übergreifend, es werden immer weniger Talente. Aber ich denke, das hat weniger mit dem Talent an sich zu tun, sondern ich glaube, da gibt's eine Sache, die uns zwar verbindet, und da brauchst du dann halt eben das Thema Disziplin. Du musst eine gewisse Leidenschaft haben und Leidensfähigkeit haben. Und Leidensfähigkeit, du musst unter Anführungszeichen auch den Teil, der nicht so gut anfühlt, genießen können. Und dort kommt dann Disziplin. Und das größte Problem ist, egal was du angehst, die Menschen heute oder die Jugendlichen kriegen vermittelt, dass Leiden nichts Positives mehr ist. Weil positiv ist nur mehr, wenn du strahlst und übers ganze Gesicht lachst und wenn du ja wie ein Glückskeks herumlaufst. Da bin ich da halt das komplette Gegenteil davon, weil ich die komplette Skala haben will im Leben. Die positiven, die negativen, das Up, das Down. Weil eben die Amplitude ist es, das, was, also dieser Unterschied zwischen dem tiefsten und dem höchsten Punkt ist in Wirklichkeit diese Reise, von der alle reden. Und das ist das, was das Ganze wert macht. Das gibt dem Ganzen einen Wert. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu dem, was braucht es? Du brauchst diese Leidenschaft, du brauchst diese Leidensfähigkeit und die wird unterstützt für Disziplin. Und ich glaube, wenn jemand motiviert ist, ist das das Einzige, mit dem er sich nicht auseinandersetzt. Motivation setzt sich ja nur mit diesem Ziel auseinander. Am Schluss tut mächtig sein, das ist das, was ich gern hätte. Das ist das, was mich antreibt. Aber in Wirklichkeit ist es nicht der Weg. Die Motivation sagt dann nur ein Ziel auf vielleicht, ein Wunsch. Das größere Problem ist, die Menschen müssen mal unterscheiden oder jeder Athlet, jedes Kind, jeder Jugendliche, der was sowas angeht, egal ob Sport oder Musik oder was auch immer, jedes Feld gibt dir die Möglichkeit, einen Wunsch zu haben. Und dann ein Ziel zu haben, ist wieder ganz was anderes. Und um das Ziel zu erreichen, der Wunsch wird durch Motivation ausgelöst, das Ziel zu erreichen wird durch Disziplin dann umgesetzt. Und Leidenschaft und Leidenfähigkeit sind die zwei wichtigsten Tugenden, die du brauchst, um das zu erreichen, aus meiner Sicht. Und das ist zum Beispiel auch, glaube ich, was uns immer oft verbunden hat, ist, wir genießen diesen Teil. Es gibt keine schlechten Zeiten als Trainer. Es gibt nur Zeiten, die fordern dich auf die eine Art und es gibt nur Zeiten, die fordern auf die andere Art. Und das Gleiche durchlebt ein Athlet. Das Gleiche durchlebt der Betreuer. Das Gleiche durchlebt jeder von uns, wenn er ins Fitnessstudio geht und zum Trainieren anfängt, hat er das Gleiche. Weil zum Beispiel, eins meiner Idole war immer Arnold Schwarzenegger.
Verständlich, sehr verständlich.
Wer ihn nicht hat, hat auch ein Problem aus meiner Sicht. Nein, aber der Bump hat er das ja, im Pumping Iron beschreibt er das immer, der Bump. Und wer das einmal gehabt hat, also zum Beispiel bei mir war das jetzt so, wenn ich ins Auto eingestiegen bin nach dem Trainieren und meine Hände so schwer waren, dass ich eigentlich gar nicht mehr Auto fahren habe können, das war das Beste. Also ich konnte das richtig genießen, diesen unter Anführungszeichen Schmerz, ich habe das geliebt.
Ja, ich glaube, man kann es so kurz ein bisschen zusammenfassen. Motivation ist eigentlich das Warum. Und das Warum ist das Ende der Reise, das Ziel, der Wunsch. Kann man das so sagen? Also Motivation ist der Antrieb am Anfang. Ja, beschreibt den Antrieb am Anfang und gibt Ausblick auf das Ziel, auf das Ende und alles, was dazwischen ist. Da brauche ich die Disziplin.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher beim Warum. Ob es nicht das Was ist. Ob die Motivation nicht das Was will ich haben.
Ich habe gewusst, dass die Folge heute sehr philosophisch angehaucht sein wird und wir sind eh schon voll drin.
Ja, warum ist zum Beispiel für mich die einzige Frage, die immer erlaubt sein muss?
Absolut. Muss auch immer beantwortet werden können.
Ja, ich glaube, das macht auch die schwierigen Zeiten leichter. Also warum? Warum machst du das? Warum leidest du jetzt? Warum musst du das machen? Du kriegst vielleicht die Antwort nicht immer im Vorhinein. Manches Mal kriegst du die Antwort aufs Warum erst im Nachhinein. Aber die Frage, warum, muss immer erlaubt sein. Die Frage, warum ich, ist die schlimmste aller Fragen, die ist immer verboten. Weil die Antwort auf warum ich ist, genau aus dem Grund. Weil es dich fordert, weil es dich challenged, weil es dich über dein Limit treibt. Und solange du dich warum ich fragst, bist du eigentlich immer in einer Opferrolle. Und die einzige Rolle, in der du nie sein wirst, wenn du etwas erreichen willst, ist eine Opferrolle. Weil das heißt, du gibst die Kontrolle ab. Mhm. Und dann kommt es wieder zum Thema Disziplin.
Okay, jetzt gehen wir noch ein bisschen tiefer in den Sportkontext rein. Was ist jetzt, wenn du Spieler hast in deiner Mannschaft, oder ja, jetzt allgemein gefragt, kann man da davon ausgehen, dass die alle motiviert sein, dass die alle Disziplin haben? Oder wie läuft das im Profisport ab? Gib uns da mal so ein bisschen einen Einblick.
Nein, ich glaube nicht, dass immer alle motiviert sind. Also ich glaube auch gar nicht, dass du selbst immer motiviert bist. Also ich habe genauso meine Sequenzen gehabt, wenn halt die Saison, so wie jetzt kommt das für die Basketballer, Dezember, Weihnachten, Neujahr, viele von diesen Dingen, die uns emotional und menschlich, zumindest in unserem Kulturkreis, extrem wichtig sind. Du spielst Tag und Nacht unter Anführungszeichen, ich glaube heuer spielen sie am 21., 26, 29, 3, also 3. Jänner, du bist ja nur am Laufen. Also du hast ja nicht so wie sich das alle vorstellen, ja, der spielt nur am 26. Ja, aber das heißt Training 23, 24, 25. Nicht daheim sitzen. Das heißt, naja, wir spielen am 3. oder du spielst am 3. oder am 2. Jänner. Das heißt, 30. Training, 31. wahrscheinlich am Vormittag Training und am 1. trainierst du am Abend schon wieder. Und diese Phasen sind extrem schwer und du hast keine Motivation dort. Dort hast du nur mehr das Ziel. Und dann tragt dir auch nur die Disziplin drüber. Motivieren tut dich in dem Moment, glaube ich, nichts. Dein Spirit aufrechthalten, die Gemeinschaft, weil du nicht allein leidest. Ich glaube, im Teamsport ist das extrem wichtig. Und weil du einfach fokussiert bist aufs Ziel. Und die Phase geht ja in Wirklichkeit im Basketball rein bis Anfang März. Dann kommt die Sonne wieder raus, du kannst wieder mehr ins Freie gehen, du hast mehr aktiveres Leben außerhalb. Die Spiele nehmen wieder ein bisschen ab für eine kurze Zeit. Aber Motivation ist sowas für überbewertet.
Wie schaut es mit Disziplin aus? Haben die Jungs alle Disziplin? Seien die diszipliniert? Oder wie schaut das aus? Wie äußert sich das?
Also im ersten Moment glaube ich, dass niemand den Weg schafft bis dorthin, wo die Athleten in der Bundesliga sind, ohne Disziplin. Ich glaube, du schaffst das dort gar nicht hin, wenn du nicht ein gewisses Potenzial an Leidenschaft und vor allem Leidensfähigkeit besitzt, schaffst du es gar nicht hin. Das ist auch so ein Aberglaube heutzutage. Man kommt dorthin ohne Leiden. Und das Lustige daran ist halt immer, die Menschen sehen immer nur das von außen, wie sie sich fühlen würden in der Situation. Ob es jetzt ist, wenn ich als Trainer intensiver und aggressiver war oder wenn sie extrem hart arbeiten müssen und laufen müssen oder wenn sie in der Kraftkammer gehen, dann nehmen sie immer ihren eigenen Maßstab, den sie für sich haben und sagen, na, das ist viel zu viel, das ist viel zu intensiv. Aber der competet oder der ist nicht im Wettbewerb mit einem Normalsterblichen, sondern der ist im Wettbewerb mit jemandem, der genauso beknackt ist wie er. Der den ganz gleichen Weg geht wie er. Und jetzt geht es darum, wer geht den Weg weiter. Und aus dem heraus ist es halt so, dass du mehr gewillt sein musst zum Geben. Und wenn wir zu dem Punkt kommen, als Trainer zum Beispiel, musst du das halt vorleben auch. Also wir haben immer, vom Patton ist das, vom General Patton, den Spruch gehabt, lead, follow or get out of my way. Und manches Mal folgst du als Trainer, manches Mal führst du als Trainer. Und wenn du beides nicht kannst, dann geh auf Zeiten. Und das Gleiche gilt für einen Athleten. In einem Mannschaftssport ist das relativ einfach. Weil in einem Mannschaftssport brauchst du nur ein, zwei, drei, die so sind. Und dann müssen die anderen sich entscheiden. Okay, momentan habe ich nicht die Motivation oder ich habe nicht die Kraft. Dann folge ich einfach. Und get out of my way ist relativ einfach. Also für mich ist es so, das ist die natürliche Selektion. Wenn du das nicht kannst, ist kein Problem, das ist keine Bewertung deinerseits, wer du als Mensch bist, aber als Athlet schaffst du es halt nicht.
Ja, das ist sind sehr spannende Einblicke. Für mich war das auch immer sehr interessant, weil wie gesagt, wir arbeiten ja schon sehr lang zusammen, seit der U16 damals. Da haben wir ja so ein Krafttrainingsprogramm implementiert beim Nachwuchs. Wir waren dann auch relativ erfolgreich, sind da Staatsmeister geworden.
Zweimal,
ja, Verzeihung, habe ich schon wieder verdrängt. Und dann ist unsere Reise ja über das U16-Nationalteam gegangen. Das haben wir mehrere Sommer lang durchgezogen, bis du dann eben die Bundesligamannschaft übernommen hast. Das heißt, ich war immer sehr nah dran an der Mannschaft, an dir, an dem ganzen Projekt, an dem ganzen Team. Wenn man das jetzt, so wie du gesagt hast, vergleicht mit dem Blick, den Zuschauer haben oder den Außenstehende haben, ist es schwer zu transportieren, wie sich das anfühlt oder was das auch im Einzelnen dann bedeutet. Ja, es ist, gerade du bist ja eine Person, die, sage ich mal, stark polarisiert. Ja, du legst nicht sehr viel Wert auf konventionelle Normen oder Vorgaben, sondern du bist gerade außer. Mit dem können nicht alle Leute was auffangen. Und gerade in so einem Team-Setting, wo ja so eine Gruppe ein bisschen eine eigene Dynamik, ein eigener kleiner Kulturkreis fast schon ist, ist es dann für Außenstehende schwer, da ein Gefühl dafür zu kriegen, was da wirklich los ist. Also ich kann mich an Situationen erinnern, Oberwart ist ja sehr überschaubarer, kleiner Basketballkosmos, dass Leute halt die nur die Spiele sehen und die dort halt auf der Bank agieren sehen und in Timeouts auch schreien hören, dass da auch Leute gibt, die sagen, ja nein, das kann man nicht machen und wie so laut und schimpfen und was auch immer. Und das kann dann auch so wirken, dass zu aggressiv oder was auch immer. Aber im Endeffekt ist es dann genau das, was es braucht. Und ich habe gelernt in den Jahren, wo ich dich beobachtet habe, du machst nichts, ohne dafür einen Grund zu haben. Also wenn du laut bist, dann hast du eine bestimmte Idee, was du damit haben willst. Wenn du leise bist, genauso. Das hat mich immer sehr beeindruckt, weil manches Mal sind wir in der Halbzeitpause in die Besprechung gegangen und wir haben richtig Scheiße gespielt. Und viele Spieler, vor allem die Neueren, haben dann geglaubt, okay, jetzt wird's laut. Und plötzlich war das eine komplett leise, ruhige Ansprache. Und umgekehrt vielleicht manchmal auch. Also man muss da, den Bogen zurückzuschlagen zur Motivation, ja, diese Disziplin, die du einforderst, und das ist alles mit sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl dann in dem Teamkontext zu machen und zu lösen. Weil du hast ja nicht nur einen dort sitzen, den du jetzt vielleicht einmal antreiben musst, sondern du musst das ganze Team am Funktionieren halten. Und das ist für mich sehr, sehr spannend gewesen, immer.
Das ist immer schön, sowas zum Hören, weil man wird ja sehr oft beurteilt von außen. Und dann komme ich zu dem, wie du das jetzt begonnen hast. Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf dem Planeten, der weniger darum sich schert oder darum bedacht ist, was andere über ihn denken wie ich. Mich interessiert nur, was meine Menschen, die mir wichtig sind, über mich denken. Und der Rest ist mir in Wirklichkeit egal. Ich wollte nie Politiker werden. Ich wollte nie Person des öffentlichen Lebens sein. Die Dinge haben mich alle nicht interessiert. Das war nie der Antrieb für das, was ich gemacht habe. Sondern es war für die Gruppe an Menschen, die als meine Gruppe, als meine Menschen oder als mein Umfeld definiere, zu dienen. Also das ist der Hauptantrieb für fast alles, was ich mache. Ich diene ihnen in der Hinsicht, was sie gerade von mir brauchen. Und manches Mal siehst du deine Athleten und du merkst, sie haben Probleme, weil sie eingeschüchtert sind. Dann kannst du nicht hingehen und mit Verständnis arbeiten. Weil vielleicht brauchen sie das gerade gar nicht. Weil vielleicht ist das eh in dem Moment, so wie man vorher gefragt hat, diese warum ich oder warum ist das jetzt so. Vielleicht ist das gar nicht das, was sie in dem Moment brauchen, sondern du musst halt die Dinge tun, die die Mannschaft jetzt gerade braucht oder der Athlet oder das Gegenüber. Das gilt ja für Kinder, Familie, für alles ist das Gleiche. Und was ich für mich in Anspruch nehme, ist, also jeder hat seine Momente der Schwäche, wahrscheinlich ich genauso, nur nimmst du das halt nicht wahr in dem Moment. Aber ich habe noch nie irgendwas gemacht, damit ich gut ausschaue. Und wenn man das jetzt hernimmt auf die Mannschaft, Timeouts, Halbzeiten, das, was die Mannschaft braucht, versuchst du dir zu geben. Und du schaust in die Gesichter und wenn du lang genug mit denen arbeitest, weißt du, was in dem los ist. Manche brauchen zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel, einer meiner mittlerweile auch engsten Freunde ist der Renato Poljak. Schöne Grüße an dich, Renato.
Ja, Grüße gehen raus nach Wels in dem Fall.
Der Renato ist ein extrem reflektierter Mensch. Und alle Prozesse, die beginnen bei ihm, der ist niemand, der sich nach außen dreht und bei anderen den Fehler sucht, sondern das ist jemand, der anfängt, in sich zu gehen und Dinge mit sich selbst auszumachen. Nur ein Mannschaftssport braucht es in dem Moment nicht. Der Grund, warum er so weit kommt, ist, weil er so reflektiert ist als Athlet. Aber eine Mannschaft braucht es in dem Moment vielleicht gar nicht, dass er sich zurücknimmt und dass er anfängt, an sich selbst zu überlegen. Und was ich gemerkt habe beim Renato relativ früh ist, er ist extrem tough. Aber es ist ganz schwer, ihn aus dem rauszuholen. Aber was beim Renato aus dem rausholt, ist zum Beispiel Aggression. Das heißt, wenn du ihn Renato unter Anführungszeichen provoziert hast, dann ist er wütend geworden. Und dann hat er keine Zeit gehabt, über sich selbst nachzudenken. Und dann hast du ihn Renato aus dem rausholen können. Und der einzige Grund, warum das funktioniert ist, zum Beispiel mit Renato, oder funktioniert hat, war, wir beide haben einen unglaublich hohen Grad an Loyalität zueinander. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch, was uns zwar verbindet. Ich wertschätze Menschen, die nicht urteilen. Jedes Extrem ist falsch, aus meiner Sicht. Und du musst dem Gegenüber sagen können, was du denkst. Und manches Mal auch vielleicht auch ein Schwachsinn. Aber du wirst nicht gleich verurteilt dafür und dann hast du die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Und zum Beispiel, ich werde auch oft gefragt, was die, weil ich glaube, das ist zum Beispiel eine Kultur Oberwart Gunners. Ich bin der längst dienendste Trainer gewesen, der jemals in Oberwart Coach war. Und einer der Punkte dafür ist, der sicher so ist, ist, das Verhältnis habe ich auch mit Thomas Linzer gehabt. Also was er und ich sich gegenseitig gesagt haben, und da war viel Schwachsinn dabei, von beiden Seiten wahrscheinlich. Aber der ist nie wie ein kleines Kind angeredet gesessen und nachher gesagt, mit dir rede ich nichts mehr oder was ich meine. Und umgekehrt genauso. Und das ist auch der Grund, warum das oft so lange gehalten hat. Du musst die Fähigkeit besitzen, über dich selbst ein bisschen zu stehen und dich nicht selber so ernst zu nehmen und so wichtig. Und das macht dann vieles leichter. Und dann sind wir wieder beim Thema Disziplin. Wenn du deine eigenen Bedürfnisse nicht an erster Stelle immer stellst, sondern das Ziel an erster Stelle stellst, dann ist es einfach leichter zum Gehen, wenn du es nicht magst. Du gehst ja trotzdem weiter. Du machst ja trotzdem einen Schritt nach dem anderen.
Genau, ja, und ich glaube, um das geht's, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und einen Schritt nach dem anderen zu machen. Und manchmal machst du vielleicht einen wieder zurück, dafür machst du dann wieder zwei nach vor. Aber du bewegst dich immer sozusagen in die richtige Richtung. Das waren echt sehr, sehr tiefe Einblicke. Und für mich extrem interessant zu beobachten ist, wie jeder Spieler unterschiedlich tickt, wie du das ausgefüttert hast und wie du im Endeffekt auch immer wieder individuell dann jeden so getriggert hast, dass bestimmte Dinge rauskommen. Und das habe ich damit gemeint, dass du nichts unbedacht machst. Und ich kann mich da an eine Situation erinnern, weil es mich direkt auch betroffen hat. Jetzt, ich glaube, ich weiß, was für Geschichte jetzt kommt. Oder auch nicht, mal schauen. Cup Final Four Eisenstadt. Das war vor dem Halbfinale. Da sind wir in der, wir sind angekommen, haben am Vormittag Wurftraining gehabt in der Halle und ich war schon mega hungrig. Ja. Und ich habe halt noch zum Essen geholt und bin dann in der Halle gesessen und habe halt nebenbei was gegessen. Und auf einmal bist mir angefahren, vor alle. Und hast, und schaust aus, ich gehst essen und was weiß ich was und hin und her. Und ich habe aber eigentlich genau gewusst, das war jetzt bewusst. Also gut, das hat einen Sinn. Ja, das Spannende war, wir haben das auch nachher besprochen. Und der Hintergrund war in dem Fall der, damit wir das jetzt auflösen, warum du mir da so angefahren bist. Wir haben eigentlich, bevor ich mal was zum Essen geholt habe, haben wir schon geredet, irgendwie die Jungs schauen irgendwie aus, als hätten sie keine Spannung. Da war keine Feier, da war... Manchmal hast du einfach so ein Gefühl für eine Gruppe und da haben wir einfach beide uns das angeschaut, das Aufwärmen und das Wurftraining und haben gesagt, irgendwas fehlt. Da ist keine Spannung drin. Und genau aus dem Grund hast du mich dann dort zur Sau gemacht, weil deine Überlegung war, jeder weiß, was wir zwar für ein gutes Verhältnis miteinander haben, jetzt nicht nur beruflich, sondern wie gesagt immer auch privat. Und jeder, der das jetzt mitkriegt, dass du mich da so anfuckst, weiß, okay, jetzt geht's um was, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Und jetzt reißen wir uns nochmal zusammen und schalten da ein bisschen einen Gang hecher. Und das war der Zugang. Wenn jetzt jemand anders in der Halle sitzt und nur die eine Aktion von dir sieht, dann denkt er sich, was ist das für ein Arschloch?
Ja, und jetzt frage ich dich, und dann kommen wir zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe. Hat die Situation mir gedient oder uns?
Ja, uns, absolut. Okay.
Und das ist jetzt der große Unterschied. Und das ist auch zum Beispiel, warum unsere Kooperation oder unsere Freundschaft schon so lange anhält ist. Es geht nicht um die und es geht nicht um mich. Es geht um das, wen wir in dem Moment dienen. Und das Lustige ist, mit dir habe ich das machen können, weil ich ja nicht erklären muss mit dem ersten Moment. Weißt, ein anderer bricht da ja weg. Ich glaube halt, dass solche Dinge, und ich mache das so, wie du sagst, sehr bewusst, solche Dinge einfach der Gruppe helfen, den Fokus, den sie vielleicht woanders haben, woanders hinzulenken. Da gibt es zwei Beispiele, die, glaube ich, sehr gut sind. Auf die Frage, wieso manche Dinge mache oder wie unterschiedlich 12 Leute sein können, jeder Mensch greift zurück auf 3 Urinstinkte unter Druck, unter Stress. Flucht, Kämpfen oder Erstarren. Das sind die 3 Dinge, in die jeder reinfällt. Wenn er so weit unter Druck ist, dass er halt nicht handeln kann, das greift er Instinkt ein. Und du musst nur wissen, was ist der andere. Und dann kannst du das steuern. Und du musst auch selber wissen, wer du bist. Und meiner ist ja relativ einfach.
Also, das würde ich auch sagen, ja.
Ich bin zu faul oder zu dick, um wegzulaufen. Und der Stern liegt mir auch nicht so, also würde ich kämpfen. Und ein super Beispiel für das ist der Sebastian der Käferle. Der Sebastian, wenn die Situation so war, und ich habe halt sehr jung schon angefangen zum Trainieren, dass er die Mannschaft... Diese Last, diese Bürde zu führen, ist ja nicht so, wie alle glauben, das ist nur immer dieses Sonnenlicht. Wenn du ganz oben am Berg stehst, hast du immer die Sonne und das ist so super. Nein, wenn du den ganzen Tag da oben stehst, verbrennt dich die Sonne. Das musst du auch aushalten. Weil alle sehen immer nur den Glory, also nur diesen Ruhm, aber nicht, was da für Sachen ist. Und der hält sich diese Last dann auf. Und wenn er oft gesehen hat, dass es nicht weitergeht und die eigene Erwartungshaltung nicht erfüllt ist, dann ist seine Antwort auf das als Reaktion kämpfen. Aber als Anführer darfst du nicht kämpfen, wenn das so ist, sondern als Anführer musst du dann cool bleiben, anfangen sachlich zu werden, Dinge so zu führen. Und zum Beispiel mit Basti, oft ist das gewesen, wenn ich gemerkt habe, dass er zum Kämpfen anfängt und nicht mehr zum Denken und nicht mehr zum Führen, dann bin ich in Konflikt mit ihm gegangen oder habe ihn ausgewechselt, dann hat er mich einmal kurz auf der Bank anschreien dürfen, weil ich weiß, dass das sein Instinkt ist, den Druck loszuwerden. Dann habe ich ihn hingesetzt habe ihm vielleicht noch irgendwas mitgegeben, um das Ganze ein bisschen zu befeuern. Dann eine Minute später mal umgedreht, habe ich gesagt, und, bist klar im Kopf wieder? Bist wieder da? Und dann war er da. Und das ist der Grund, warum er so Anführer ist, weil mittlerweile, wahrscheinlich in den letzten 2-3 Jahren schon, vor allem in den letzten 1,5-2 Jahren, finde ich, kann er das steuern. Ich kann mich erinnern, wir haben in Wien ein Spiel gespielt gehabt, letztes Jahr, und alle anderen haben in Wirklichkeit runtergeladen, in meiner Meinung. Und dann auf einmal fängt er an und will halt das Ganze retten. Und ich schreie mal auf der Mittellinie, hör auf mit dem Scheiß, tu, was ich da gesagt habe. Und er, ja, nein, ich habe gesagt, hör auf, tu einfach nur, was ich da gesagt habe. Und der Basti dreht sich um, und das ist zum Beispiel was, was ich extrem respektieren kann als Mensch, stellt seine eigenen Gefühle, seine Situation, seine Emotion, alles, was er gehabt hat, hinten an, fängt an, sachlich zum Spielen, und auf einmal gewinnen wir das Spiel. Und das ist für mich eins von diesen Beispielen. Motivation ist nicht wichtig. Emotionen sind nicht wichtig. Sondern kannst du deine Impulse kontrollieren? Kannst du deine Ängste, ist glaube ich das Schwierigste, hinten anzustellen? Und kannst du die im Dienst der Sache stellen? Dort unterscheidet sie, oder dort drehen sie dann die Spreu vom Weizen, glaube ich.
Ja, das ist wieder so ein Beispiel, wo du eben für dich außer findest als Trainer, wie funktionieren einzelne Spieler und wie kannst du ihnen helfen, eigentlich das Beste aus sich herauszuholen, in dem Fall eben beim Basti. Wir haben auch einige Fragen gekriegt, und da an dem Punkt passt jetzt vielleicht eine ganz gut. Da geht es darum, ja, wie du so mit Stimmungstiefs, mit Rückschlägen umgehst, zum Beispiel wenn wichtige Spiele mal verloren wurden, wie geht man da damit um? Und wenn die Emotionen auch hochkochen?
Ich glaube, dass du im Leben nichts lernst, wenn du ständig nur gewinnst. Ich glaube auch im Umkehrschluss, weil es immer so schön heißt, aus Niederlagen lernst du mehr. Also ich weiß nicht, wie du gewinnen lernst aus Niederlagen. Das ist, glaube ich, auch Bullshit. Also so definiere ich es für mich. Aus Niederlagen lernst du sehr viel über dich selber. Wie gehst du damit um? Kannst du reflektieren und sagen, okay, welchen Anteil habe ich? Welchen davon kann ich kontrollieren? Welcher davon ist unkontrollierbar? Welche Dinge kann ich ändern? Und was ist einfach jetzt der nächste Schritt, an dem ich arbeiten muss? Aus Siegen lernst du, wenn du es genauso reflektierst wie die Niederlage, was war der Grund, warum ich jetzt gewonnen habe? Kann ich das noch verbessern? Ist es zufällig passiert oder ist es bewusst? Kann ich das immer wieder ansteuern? Weil wenn du oft genug das Richtige im Leben machst, wirst du Erfolg haben. Und da kriegst du nicht immer das Ergebnis gleich, weil du was richtig machst, kriegst du nicht immer gleich das Ergebnis, was du haben willst. Weil da gehört ein Lerneffekt dazu. Siegen musst du lernen. Und ich war ein großer Gegner von dem, immer junge Spieler reinzuwerfen, wenn die Partie entschieden ist. Was soll der lernen aus dem? Der geht ja nie in diese Drucksequenz rein. Oder ein junger Spieler muss die schwierige erste Entscheidung treffen dürfen und nicht die Garbage-Entscheidungen kriegen, weil der andere vorher verkackt hat und jetzt will es eher richten. Das ist ja nicht seine Aufgabe noch.
Genau, im Basketball hast du nicht umsonst Garbage Time.
Ja, und ich glaube, dass das auf alles anzuwenden ist. Also keins meiner Kinder ist Athlet jetzt oder strebt an, ein Profisportler zu werden oder irgendwas in die Richtung. Und trotzdem müssen sie das lernen, weil das auf alles anwendbar ist. Schulnoten, Schularbeiten. Ja, der Druck, welcher Druck? Bitte, ob du jetzt einen Deckel schreibst, einen Ansatz schreibst, ist doch vollkommen irrelevant für dein Leben. Du hast einen Deckel geschrieben, hast nur, du hast nicht genug gelernt. Tu mehr. Und das ist, du hast einen Lerneffekt aus dem Ganzen. Und wenn du das nächste Mal 4er schreibst, bist du der King. Wenn du einen Ansatz schreibst und glaubst, jetzt hast du einen Ansatz geschrieben und jetzt brauchst du nichts mehr tun, ja, das wird nicht lange andauern. Weil das Leben geht einfach immer weiter. Wenn du, also das ist zum Beispiel was ich extrem bewundere. Ja, wir haben ja geredet gehabt, und da kannst ja du jetzt einmal Rede und Antwort stehen. Wir überlegen uns auch, was wir den anderen gern fragen würden. Und
genau, wir haben uns heute ausgemacht, dass jeder sich 3 Fragen überlegt an den anderen.
Und das passt jetzt da wieder rein, da schieße ich jetzt gleich mal zurück. Jetzt wird gleich scharf geschossen.
Na, hau raus.
Ich habe mir das so formuliert und aufgeschrieben, weil ich suche mir das jetzt extra nochmal aus. So. Du schaffst es immer für andere von außen, das einfach auszuschauen lassen. Oder es sieht einfach aus, wie wenn das alles dir zufliegen wird. Du bist Physiotherapeut, einer der Besten. Jetzt bist du ein Podcaster, dann bist du ein Trainer, du bist ein Athlet, du bist ein Unternehmer, du unterrichtest, du bist Vater, ein guter Freund, das kann ich beurteilen, das auf jeden Fall auch.
Ja, danke.
Und jetzt ist die Frage, ist das alles, hast du ein großes Geheimnis oder ist das Hexerei oder wie kommst du zu dem? Und das passt da wiederum dazu.
Ja. Ist eine spannende Frage. Die Frage ist, wie kriegt man alles unter den Hut? Ich bin sehr, sehr, ich tanze auf relativ viele Hochzeiten gleichzeitig, könnte man sagen, ja. Und es kann sein, dass das anscheinend von außen relativ einfach ausschaut, ist es aber definitiv nicht. Ich glaube, warum vielleicht der Eindruck entstehen kann, ist der, dass mir das alles Spaß macht. Was aber gleichzeitig nicht heißt, dass es deswegen leicht ist. Gar nicht. Es gibt auch bei mir Zeiten, wo ich auch schon alles hinschmeißen wollte, ja, von dem, was du da aufgezählt hast. Aber grundsätzlich versuche ich, oder das ist der Anspruch, den ich auch an mich selber habe, ich mache nichts, wo ich von vornherein schon weiß, dass mich das nicht in irgendeiner Form glücklich machen könnte oder irgendein Bedürfnis befriedigen wird oder irgendwie positiv in mein Leben sich niederschlagen wird. Auch wenn in manchen Dingen, die ich da so mache, der Reward erst in sehr weiter Ferne ist, kann ich das trotzdem durch eben viel Disziplin dann oft so hinzaubern, dass das auch dann am Ende des Weges rauskommt, was ich gern hätte. Ja, ob das jetzt das Arbeiten betrifft oder das Training, da gilt überall das gleiche Prinzip. Und ja, wenn du die Disziplin und die Selbstdisziplin aufbringst, dann ist einfach viel möglich und es schaut alles vielleicht von außen betrachtet auch relativ einfach aus, aber das, was dann zum Machen ist, wenn keiner zuschaut, ja, wenn ich halt mit der Buchhaltung sitze bis Mitternacht oder wenn ich halt einmal um 5 in der Früh aufstehen muss, weil ich noch ein Training einbringen muss, bevor es losgeht, das ist auf keinen Fall immer lustig und wird auch nicht als leicht ausschauen lassen bezeichnet werden wahrscheinlich, aber es kriegt halt keiner.
Aber ist es nicht genau das wiederum? Also ich ziehe extrem viel Selbstvertrauen oder Selbstbestätigung aus dem heraus, aus diesem Leiden. Diese Dinge zum Tun, wenn es nicht so einfach ist, wenn du dafür leiden musst, dass du das kriegst, was du willst, und im Umkehrschluss keiner sieht, aber du warst das für dich, das Aushalten, ist das nicht ein Teil dieser Bestätigung, die einem Selbstvertrauen gibt und Selbstbewusstsein gibt?
Ja, wir haben einmal ein Gespräch geführt, wie baut man Selbstvertrauen auf? Und Selbstvertrauen baut man auf durch Gewinnen. Und gewinnen ist in dem Kontext halt, das ist jeder kleine Sieg, den du da davon druckst.
Aber den druckst du für dich, oder?
Genau.
Ja.
Das ist für mich oder eben, so wie du gesagt hast, für das übergeordnete Ziel, das man halt vielleicht auch gemeinsam hat. Aber grundsätzlich ist das immer mein kleiner Sieg. Und mit jedem von den kleinen Siegen baust du halt Selbstvertrauen auf. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Message. Ja, im Sport haben wir das genauso gehabt. Wenn du gewinnst und es läuft, du nimmst schon was mit aus der ganzen Geschichte. Wenn du immer nur verlierst, lernst das Gewinnen nicht unbedingt. Oder wie soll Selbstvertrauen kommen, wenn du jetzt mit 0-7 in der Saison gestartet bist? Wo nimmst du Selbstvertrauen her?
Aus dem zu wissen, dass du schon erfolgreich warst mit dem, was du gemacht hast. Und dann wiederum sind wir bei dem, was wir gerade gesagt haben. Du musst einmal gewinnen, damit du weißt, was gewinnen hast.
Genau. Auch jetzt nochmal kurz auf die Thematik vorher zurück mit Emotionen und was ist, wenn du mal ein wichtiges Spiel verlierst zum Beispiel. Ich kann mich erinnern, und das ist, ich hab das ganz oft in der Kabine dann noch die Spiele von dir gehört. Du hast immer versucht, diese extremen Ausprägungen von Emotionen so ein bisschen auszubalancieren. Also nach einem Sieg die Emotionen nicht zu hoch. Und nach einer Niederlage aber auch nicht zu weit runterzufallen. Also dieses Wellental und den Wellenberg einfach ein bisschen zu glätten versucht hast. Was ist da deine Idee dahinter gewesen immer?
Ich persönlich lebe auf der Nulllinie. Also ich bezeichne das immer als Nulllinie. Du bist nie so gut wie an deinem besten Tag und du bist nie so schlecht wie an deinem schlechtesten Tag. Ich versuche mich halt immer in dem Gegenteil zu bewegen. Wenn ich merke, dass es sehr leicht ist und sehr gut geht, dann bin ich der Erste, der sich selber sagt, hörst, hör zu, so gut ist es nicht. Umgekehrt, wenn es auf den schlecht läuft, bin ich auch nicht jemand, der auf den sagt, boah, so schlecht und ich glaube, das verbindet uns auch in unserer Wahrnehmung der Welt, gibt es nicht gut und böse, es gibt falsch und richtig. Und wenn du Emotionen nicht in gut und böse einteilst, weil eine positive Emotion kann falsch sein und eine negative Emotion kann falsch sein, oder auch richtig. Und wenn du dann nicht versuchst, das so in gut und böse zum Einteilen, in positiv und negativ, sondern in falsch und richtig, dann wirst du schaffen, irgendwann immer die Balance zu halten zwischen den Ausschlägen. Und für mich ist das elementar. Also wie gesagt, für Kinder. Meine Kinder haben, wir haben eine relativ lockere, einfache Regel daheim. Wenn meine Kinder positive Noten haben, will ich es nicht haben zum Unterschreiben. Bringt es mir das nicht. Das bringt es alles zur Mama, das könnt ihr zu der Oma bringen, wen auch immer ihr wollt. Aber wenn es um 5 Uhr habt, kommt es zu mir. Und du wirst nicht erleben, dass ich meine Kinder einen Strick draus traue. Und du wirst nicht erleben, dass ich meine Kinder jubelnd umarme, weil sie einen Einser haben. Ich glaube, dass das beides nur Teil vom Prozess ist und du musst immer schauen, dass du auf deinem Weg bleibst und nicht vor positiven Dingen oder nach außen scheinend positiven Dingen nach links abdriftest oder nach rechts abdriftest und vor negativen genauso wenig.
Ja, das verbindet uns, glaube ich, stark, weil ich bin auch jemand, der versucht eigentlich Extreme zu meiden und ich habe das in Bezug auf Sport, jetzt nicht im Basketball-Kontext, sondern bei mir hat es so ein Aha-Erlebnis gegeben. Ich habe in einem Tischtennis-Leistungszentrum gearbeitet mit Profis eine Zeit lang und habe da einmal das luxemburgische Nationalteam betreut bei einer Europameisterschaft und dort hat der Trainer zu einer Spielerin gesagt, ruhig, aber aggressiv. Also das war der Gameplan. Ruhig und aggressiv. Und in meinem Kopf hat es extrem nachgewirkt, dieser kurze Satz, weil bis zu dem Zeitpunkt war mir das nicht bewusst, dass beides geht. Irgendwie. Also es war mir schon bewusst, aber ich habe dann so drüber nachgedacht, wie kannst du ruhig und aggressiv gleichzeitig sein? Aber das hat dann so in mir gearbeitet und ich habe das für mich selber, ich mich so wiedererkannt, weil auch bei mir im Training, ich bin nicht jemand, der den Hype braucht oder der den Hype sucht, sondern ich versuche aus einem ruhigen Zustand, aus dem raus mit Power, mit Energie zu starten. Und das hat das ruhig, aber aggressiv, hat das für mich super beschrieben. Also manche brauchen den Hype, manche müssen herumtanzen und ja, im Kraft-3-Kampf sieht man da andere Varianten, die dann sie watschen ins Knack geben lassen und das brauchen, um in den Bereich zu kommen, was auch Leistung bringen können. Bei mir ist das komplett anders. Ich brauche eher die Ruhe, was nicht heißt, dass ich lethargisch bin, sondern einfach aus dieser Ruhe aus meine Kraft entfalten kann dann. Ja, es gibt einfach unterschiedlichste Zugänge. Das Lustige, weil wir ja gesagt haben, wir haben uns 3 Fragen gegenseitig gestellt und wir haben uns eine Frage unabhängig voneinander eigentlich gleich gestellt. Und zwar betrifft es eigentlich ja unsere Freundschaft, lustigerweise. Du hast es so formuliert, das ist meine Frage. Obwohl wir beide sehr unterschiedlich sind, können wir beide auf eine lange, erfolgreiche Zusammenarbeit zurückblicken, aus der eine sehr enge Freundschaft entstanden ist. Woran liegt es? Und du hast es so formuliert, warum sind wir eigentlich so gute Freunde, trotz der von außen gesehenen großen Unterschiede? Wer fängt an?
Also ich habe das natürlich, nachdem ich die Frage gestellt habe, habe ich die Überlegung angestellt, was ist es für mich? Und man sagt immer, über manche Dinge reden wir in der Öffentlichkeit nicht, aber...
Wir sind eh unter uns.
Ja, es wird aber nicht so lang bleiben. Wenn ich die Unterschiede betrachte, ich würde sagen, du bist Mitte links, ich bin Mitte rechts, eher konservativ, du bist eher liberal, was viele Gedankengänge anbelangt, wo wir schon gar nicht zusammenpassen, wenn du auf den schaust, die andere Seiten unseres Freundschaftskreises und dein, sind auch sehr konträr. Die Art, wie wir unser Leben leben wollen, ist auch sehr konträr. Ich, der dicke Wut, du, der durchtrainierte Athlet. Das sind die offensichtlichen Sachen. Aber die Dinge, die uns verbinden, ist, ich glaube, mittiger wie wir zwar geht gar nicht mehr. Also wir verabscheuen ja jedes Extrem. Wir haben unglaublich hohe Toleranzgrenzen in den Dingen, die wir uns gegenseitig sagen können. Mit extrem viel Verständnis füreinander. Und das, was wirklich uns zwar verbindet, ist, so altmodisch wie das klingt, ich glaube, dir bedeutet der Begriff Ehre was, Loyalität, ein Mann, ein Wort. Und was uns auch sicher verbindet ist, alles ist leichter, wenn man stärker ist. Und das Ziel ist halt einfach, gemeinsam zu wachsen. Und ich glaube, das verbindet uns seit jeher, weil du hast es immer gesagt, so schön vorher, unsere Reise gemeinsam hat begonnen als Physiotherapeut und Trainer, was ja überhaupt nicht stimmt, weil zuerst war ich dein Trainer und du mein Spieler.
Ja, stimmt.
Und ich wertschätze extrem an Menschen Ehrlichkeit und Geradlinigkeit. Und das warst du immer. Also das, was du sagst, dem folgen Taten. Du bist keiner, der leere Phrasen trischt oder Dinge sagt, um beliebt zu sein. Und ich glaube, das ist die Basis für unsere Freundschaft, weil dadurch können wir uns halt auch Perspektiven aufzeigen gegenseitig, weil es eben wertfrei ist und nicht beurteilend ist, sondern einfach einmal gesagt wird und dann reden wir darüber, was wir beide davon halten. Und oft ist halt die Möglichkeit, in so einem Kontext die Möglichkeit, seine Meinung zu ändern oder zum Anpassen oder zum Verstehen. Und nachdem ich ein Mensch bin, der über Reden lernt, weil das ist halt mein Lerntypus, ist das halt für uns zwar, weil wir beide gern Kaffee trinken und gern reden, eine perfekte Basis gewesen.
Ja, also ich habe die Frage auch so beantwortet für mich, dass wir uns einfach in diesem Thema, dass wir beide so aus der Mitte rauskommen und ja beide sehr reflektiert sein und trotzdem auch offen, dass wir uns da einfach ja auf der Basis super getroffen haben und eigentlich dieses, für mich ist das immer so, ich umgib mich einfach gern mit Leuten, wo ich auch was lernen kann oder was mitnehmen kann. Bei uns ist das halt so, wir hauen uns halt auch verbal mal in die Goschen. Aber wie du gesagt hast, das bringt halt den anderen dazu, zu reflektieren und der reagiert dann drauf, entweder auf die eine oder andere Weise. Und ich glaube, das hat uns halt auch geholfen, also mir zumindest, mich selber in manchen Bereichen auch weiterzuentwickeln. Und das ist eigentlich das, worauf ich das zurückführe, dass wir so gut harmonieren. Und ich mag einfach authentische Leute. Also Loyalität, Authentizität, das ist das, was ich auch am meisten wertschätze bei dir. Ja. Okay, jetzt genug mit der Lobhudelei.
Da gibt es einen Punkt, der da vielleicht noch dazu passt, der reinkehrt. Ich habe das irgendwo in einem Buch gelesen als 17-, 18-Jähriger, wo ich meine großen Selbstfindungsphase, so wie jeder, der durchlebt, als junger Mann gehabt habe. Wenn du besser werden willst, umgib dich mit Menschen, von denen du glaubst, dass sie besser sind wie du. Das war einer der Punkte, der da dazu passt. Ich bin immer der Meinung gewesen, ich wünschte, ich hätte in vielen Dingen die Distanz zu vielen Dingen, die du hast, die sie abgeklärt hat, wo wir vorher gesagt haben, wo man lernen kann voneinander. Aber ich weiß nicht, ob viele das verstehen, wenn du immer das sagst, wir geben uns oft gegenseitig in einer Form kontra. Eine Sache, die ich von dir gelernt habe, beziehungsweise die wir beide leben, die Würde des Einzelnen, die Integrität des Einzelnen kannst du nie verletzen. Der Person. Und viele, weil du das vorher auch gesagt hast, und das passt auch super dazu, die den Kontext nie verstehen, weil sie einfach nicht dabei sind. Das habe ich nie als Trainer gemacht. Es kann schon sein, dass ich mal irgendwann über die Stränge geschlagen habe und das vielleicht unbewusst gemacht habe. Aber ich habe nie die Integrität der Person angegriffen. Deswegen sind da die Spieler immer bei mir geblieben und loyal gewesen, weil sie gewusst haben, es geht nie um sie als Person oder ich urteile nicht über sie, sondern das ist um den Spieler und die Aktion, die der Spieler setzt. Und gleichzeitig in unserer Freundschaft war das immer oft so, für Leute, die neu hinzugekommen sind, ob das Mitarbeiter waren oder Betreuer waren oder hin und her, ich weiß gar nicht, wie oft ich zu dir gegangen bin und gesagt habe, du musst ihm erklären, wie wir funktionieren.
Ja, übersetzt das. Ich war oft so in der Übersetzerrolle. Ja, das entspricht halt ein bisschen auch mein Typus in der Hinsicht, dass ich bin ein relativ guter Beobachter und ich habe relativ schnell gelernt, deine Sprache zu sprechen. Und war dann bei diversen Meetings so immer der Moderator ein bisschen. Ich habe dann immer das, was du gesagt hast, verständlich für den Rest zusammengefasst und umgekehrt auch, weil ich kann mich an eine Situation erinnern, da haben wir, glaube ich, schon eine Stunde lang diskutiert und im Endeffekt bin ich dann irgendwann aufgestanden und gesagt, Jungs, ihr redet beide vom Gleichen, nur versteht's, so wie du es sagst, versteht's er nicht und so wie er sagt, verstehst es du nicht. Und ich erkläre euch jetzt, was ihr meint.
Ja.
Und das war auch ganz lustig. Okay, gut. Aber jetzt, wir haben noch eine Frage, die an mich gerichtet wurde über Social Media. Und die werden wir jetzt noch kurz bearbeiten. Da geht es um den Meistertitel. Hast du immer selbst daran geglaubt, dass wir letztes Jahr noch Meister werden, trotz der Verletzungsprobleme und den unzufriedenen Fans? Da muss man vielleicht vorausschicken, wir sind letztes Jahr zwar Meister geworden, die Saison war aber sehr durchwachsen aufgrund von einigen Verletzungsproblemen und ja, wir waren zwischenzeitlich auf 7. Position, also nicht einmal in den Playoff-Rängen und haben uns dann von dort noch bis zum Meistertitel durchgekämpft. Also, wie lautet die Antwort auf diese Frage?
Wenn es nach dem geht, was ich geglaubt habe, war ja schon 6-mal Master. Ja, ich habe daran geglaubt. Das Witzige daran ist, der andere ist damit gut ist.
Ein ehemaliger
Spieler von uns, mit dem ich sehr viel in Kontakt bin, der hat mir die gleiche Frage im Jänner schon gestellt. Glaubst du noch daran, dass du gewinnen kannst? Und ich habe gesagt, ja. Das war so lustig, weil ich weiß nicht, dass viele mitgekriegt haben, aber wie wir dann, weil wir haben ja auch geredet über skurrilsten Dinge, die wir erlebt haben.
Mhm.
Und ich bringe das heute halt jetzt kurz ein, wie wir dann nach Kapfenberg gefahren sind, bist du mit gewesen im Bus. Und ich habe relativ viel mit Kutis, mit Andreas auf dem telefoniert gehabt da in der Phase, weil er halt Oberwart kennt, aber weil er halt auch außen steht in dem Sinn, weil er halt in Düsseldorf ist. Und ich habe mit ihm nochmal geschrieben gehabt oder geredet gehabt, ich kann mich nicht erinnern, bei der Fahrt nach Kapfenberg und auf einmal stehst du hinten auf und sagst, wow, hey, ich war dem Traum heute Nacht. Wir gewinnen die Meisterschaft und du telefonierst mit Mikutis Videocall, wir machen einen Videocall. Und falls die Meistersequenz da gesehen habe, relativ schnell nach dem Spiel sind wir mit dem Handy gestanden, mit den Zigarren und haben eine Videokonferenz gemacht gehabt, weil wir gesagt haben, okay, wenn das so ist, dann muss man das machen, weil dann war das eine Prophezeiung und nicht ein Traum. Das ist eine Vision für dich jetzt gewesen, die du gekriegt hast. Und ja, ich habe immer dran geglaubt, aber ich bin auch ein Realist. Das heißt, es müssen immer fast alle Puzzleteile ineinander greifen, damit du am Schluss gewinnen kannst. Also es gibt ganz wenige Mannschaften, die sagen können, wir planen jetzt und gewinnen jetzt, weil wir das geplant haben. Den Plan hast du immer. Aber dass es oft bis zum Schluss aufgeht, da gehören viele Faktoren dazu. Viele wollen jetzt hören, dass Glück ist. Ich glaube, Glück ist eine Sache, die du provozieren kannst. Über Arbeit, über Fleiß. Was uns sicher geholfen hat, ist, dass wir am Schluss raus weniger oder besser mit der Situation von Verletzten umgegangen sind, weil wir haben sie in den Playoffs dann wieder gehabt, Ausfälle. Aber wir wurden schon sehr geprüft, was das anbelangt, wie wir das handeln. Da muss man auch sagen, die Österreicher, die Jungen vor allem, sie sind ja keine Buben mehr, sondern erwachsene Männer, Köppel, Florian und der Magde, der Abo Ahmed, haben ja sensationelle Leistungen abgeliefert in die Playoffs, entscheidende Leistungen abgeliefert. Daniel Köppel im Spiel 5 in Dreiskirchen war überragend, wo alle glaubt haben, es ist schon vorbei und er auf einmal 4-5 Sequenzen hintereinander hat, die den Unterschied ausmachen. Lustigste Geschichte am Rande, die ja die Leute so nicht mitgekriegt haben, das im Spiel war, wie wir den letzten Ballgewinn gemacht haben, wo der Shaquille in der Pick-and-Roll-Sequenz rausgestiegen ist. Ich will den Shaquille einwechseln in Rumble. Und ich sage zu ihm, ja, wir machen das. Und er schaut mich an und sagt zu mir, Coach, I'm gonna step out, I'm gonna hedge it. Und ich, Shake, was? Nein, machst du nicht. Und er schaut mir an, no, I'm gonna go out there. Und ich habe ihn angeschaut und habe mir gedacht, fuck, Alter, das macht er jetzt. Egal, was ich sage, das macht er jetzt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, dann geh rein, mach einen Huddle und sag's den anderen Spielern auch, dass jeder weiß, was du da jetzt machen wirst. Und der geht rein und sagt das im Huddle und der Derek und der Basti schauen sie an und sagen, was willst du machen? Nein, wir spielen das. Nein, I'm gonna hedge it. Und sagen alle, okay, gut, er macht das. Und skurril, jetzt kann man sagen, wow, super Gameplan. Es ist zwar ein Teil, wie wir gespielt haben, aber die Entscheidung hat er allein für sich getroffen gehabt.
Genau, wichtig war nur, dass die anderen eben auch Bescheid wissen, was
da machen wir es gemeinsam. Kommt.
Genau.
Wenn du die Entscheidung triffst und im Endeffekt hat das unser Spiel gebracht.
Genau, das war der letzte Ballgewinn, der eigentlich dann entscheidend war.
Ja.
Weil einfach plötzlich auch für den Gegner was anderes passiert ist, als was wir ganzes Spiel gespielt gehabt haben. Ne?
Naja, wir haben das schon immer wieder gespielt, aber wir haben mit dem aufgehört gehabt, weil halt für den Daniel zum Beispiel war das nicht so einfach, das zum Umsetzen.
Genau. Ja.
Aber Glück, wir haben das ganze Jahr über trainiert, immer wieder, weniger mit dem Shaquille als mit den anderen. Aber jetzt kann man sagen, ja, weißt du das? Ja. Schau, es ist was, an dem wir gearbeitet haben, das ganze Jahr, weil es ist etwas, das ein Teil von dem war, was wir tun. Und einer hat für uns alle entschieden, dass er das jetzt machen wird. Und jetzt sind wir wieder bei dem Lead, Follow, Get Out of My Way. Ich habe ihm angeschaut, ich wollte, dass er mir folgt. Er hat mir angeschaut, ich habe verstanden, okay, egal was ich jetzt sage.
Ja.
Der hat eine Entscheidung getroffen, jetzt kann ich tun, was ich will.
Ja.
Und genauso ist im Bastel und Derek gegangen, die sind zu mir nachher gekommen nach dem Spiel. Coach, why you decided to do this? Also, you really think I decided? Also es gibt wirklich, ich hab's entschieden. Aber der Scheck ist vorausgegangen und die ganze Gruppe ist gefolgt.
Genau.
Und dann sind wir wieder bei dem, was musst du tun? Und das ist, glaube ich, auch so, wie uns zwar das verbindet, Lead, Follower, Get Out of My Way. Und dann kommt es wieder zu dem Thema, Disziplin. Jetzt hätte einer seine persönlichen Befindlichkeiten anstellen können und sagen können, nein, ich will das nicht und was weiß ich und ich trau mir das nicht und was, nix, das war nicht die Frage. wir müssen tun. Und jeder Einzelne für sich, wenn er was erreichen will, muss immer die Frage, was muss ich tun? Und da brauchst du keine Motivation für das. Du bringst den Vergleich immer so schön, wenn es die Frung wegen Training. Für die ist das wie Zähneputzen. Du stehst in der Früh auf und überlegst dann 5 Stunden, ob du Zähne putzen musst. Aber ich glaube, da gehört schon eine Überwindung dazu. Deswegen mag ich das Beispiel nicht, weil es zu einfach ist mit dem Zähneputzen. Aber da gehört einfach Überwindung dazu. Und die fordert Disziplin ein. Also du brauchst Disziplin, um diese Überwindung aufzubringen. Disziplin ist der Schlüssel für fast alles im Leben. Wer Disziplin hat, kann einfach mehr erreichen, wie die, die was Talent haben.
Ja, das ist auch immer so eine Frage. Talent oder der harte Arbeiter, wer kommt weiter? Das Komplettpaket wäre halt Talent, harte Arbeit und Disziplin. Und
ja.
Ja, das ist nicht das eine oder das andere, ist einfach immer das ganze Paket.
Und eine Sache zu der Frage noch, weil oft wird das so hineininterpretiert, warum bin ich gegangen oder warum, erstens einmal, mein Vertrag hat geendet. Wir waren alle der Meinung, dass es der beste Zeitpunkt ist für alle Seiten, dass wir was verändern. Aber auf die Frage hin, ob ich daran geglaubt habe, eine Sache, die ich an Obert immer geliebt habe, und das wird mir jetzt erst bewusst, wo ich halt mit vielen anderen Vereinen auch rede oder auch versuche, als Trainer woanders unterzukommen. Eine Anforderung, die ich an alle Vereine gehabt habe oder außerhören wollte, und das ist das, warum Oberwart auch Master geworden ist oder einer der Teile, warum Oberwart Master geworden ist. Da gehört wahrscheinlich auch der Thomas dazu, der Linzer, aber viele, aber auch er federführend. In Oberwart war nie ein Anspruch, Zweiter zu werden. Nicht artikuliert, Erster, du wirst Erster werden. Aber diese ständige Unzufriedenheit, mehr wollen vom Leben, mehr wollen von der Mannschaft, mehr wollen, ich habe das genossen. Also ich liebe das, wenn jemand fordernd ist. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch sowas, das musst du genießen können, weil das schafft Leiden. Aber dieses Leiden ist wieder Teil dessen, wo du auf Disziplin brauchst, um Dinge umzusetzen. Und für das hilft der Motivation nichts, als Beispiel. Du musst das einfach mehr wollen wie alles andere. Und das war zum Beispiel was am Schluss raus auch war, wir wollten das. Für uns war das gar keine Diskussion, ob wir es wollen oder nicht wollen. Das unterscheidet schon sehr viele, die den letzten Schritt gehen. Ich habe das auch ein paar Mal diskutiert jetzt. Du musst siegen lernen. Und du musst das lernen über das, dass du die Erfahrung hast. Wenn du das erste Mal in einer Competition bist, wo du dabei bist, bist du happy, dass du dabei bist. Wenn du das zweite Mal dort bist, bist du angefressen, weil du nur dort bist. Du willst einfach mehr. Und wenn du das dritte Mal dort bist und du warst vielleicht schon mal in einem Viertelfinale, Halbfinale, was auch immer, das reicht dir nicht. Und ich glaube zum Beispiel, ein großer Vorteil für uns als Mannschaft war, am Schluss raus, deswegen ist glaube ich auch die Serie 3-0 ausgegangen, Graz hat keine Ahnung gehabt, noch, wie das ist im Finale zu stehen, als Organisation, die Spieler, die ganze Struktur. Wir ein bisschen nur, aber um das Einzel mehr. Und wir waren einfach ready für das. Das ist der Grund, warum wir am Schluss auch gewonnen haben. Wenn wir vielleicht einen Gegner gehabt haben, der ein bisschen mehr Routine in dem Thema schon gehabt hätte. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich am Bogi Vojosevic gescheitert bin in irgendwelchen Sequenzen, weil der einfach so gewusst hat, wie man gewinnt.
Mhm.
Und jetzt ist halt der Sebastian Käferle, an dem du dich messen musst. Oder Daniel Friedrich in Gmunden, was man auch sieht.
Ja, genau. Ja, wir sind jetzt vom Thema durchaus auch ein bisschen abgewichen. Aber als Abschlussfrage hätte ich noch an dich, hast du Neujahrsvorsätze?
Nein.
Warum nicht?
Warum schenke ich meinen Menschen, die ich liebe, nicht nur zum Geburtstag was oder nur zu feierlichen Anlässen? Weil ich nicht an Einzeltagen im Jahr lebe, sondern das ganze Jahr überlebe. Ich nicht schenke, weil er Anlass ist, sondern schenke, weil ich geben kann. Warum habe ich keine Neujahrsvorsätze? Weil ich das ganze Jahr Vorsätze habe. Und ich glaube einfach, Neujahr ist so ein Punkt, wo sich alle irgendwas vornehmen. Und dann sind wir wieder beim Thema Motivation und Wunsch. Aber es ist kein Ziel. Und ich lebe einfach nur nach Zielen und nicht nach Wünschen.
Ja, also Vorsätze ja, aber nicht explizit Neujahrsvorsätze. Ich glaube, das ist auch was, wenn das Ziel groß genug ist, kann auch ein Wunsch sein, wie das losgeht. Wieso soll ich dann nicht am 12. Dezember damit anfangen? Wenn der Reward, der am Ende der Reise steht, groß genug ist, dann würde ich den ja so schnell wie möglich. Deswegen, ja, bei mir auch keine Neujahrsvorsätze, sondern ja, wenn ich mir ein Ziel setze, dann ist egal, welcher Tag. Horst, Das war jetzt, wie angenommen, teilweise sehr philosophisch auch. Ich danke dir für das aufschlussreiche Gespräch und die vielen Einblicke, die du uns da gewährt hast. Gibt's von deiner Seite noch irgendwas, was du unbedingt noch loswerden willst?
Danke für alles, bis jetzt. bleibt euch treu, alle miteinander. Und ich glaube, das ist das Wichtigste im Leben.
Sehr gut, schöne abschließende Worte. Von mir auch nochmal danke fürs Dabeisein und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.
Tschüss.